Investiere in dein Leben. Der Podcast von Credo Vermögensmanagement.
Guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin Andi Groß vom Börsenradio und moderiere diesen Podcast mit unseren beiden Gästen heute. Wir sind zum einen der bekannte deutsche Historiker Andreas Röder, Jahrgang 67, seit 2005 Professor für neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg Universität zu Mainz und leitet seit 2 Jahren die Denkfabrik Republik 21. Und damit herzlich willkommen, Professor Röder.
Hallo Herr Groß, ich grüße Sie.
Wir erreichen Sie gerade in Washington. Was bitteschön bringen Sie den Studenten dort gerade bei?
Ich bin Gastprofessor an der Johns Hopkins University in Washington, an der School of Advanced International Studies. Und das ist eine sehr politiknahe Einrichtung und ich gebe dort einen Masterskurs über Aufstieg und Fall der internationalen Ordnung von 1990 und muss sagen, das ist auch für mich ja ein wirklich faszinierendes Seminar mit Masterstudenten, sehr guten Studenten hier in den USA. Viele von ihnen Leute, die vom Militär kommen und nochmal einen Master machen und mit denen über die Entwicklung der Weltordnung seit dem Ende des Kalten Krieges bis zum Krieg der russischen Politik in der Ukraine zu diskutieren und die Frage zu stellen, wie ist diese Weltordnung entstanden und wie und warum ist sie gescheitert? Das ist, wie gesagt, auch für mich eine faszinierende Erfahrung hier.
Dann schauen wir nach Nürnberg. Dort begrüße ich Wolfgang Juth, Chef der Credo Vermögensverwaltung und Initiator dieses Podcasts Investiere in dein Leben und deswegen immer auf der Suche nach echten Persönlichkeiten, nach echten Stargästen. Ganz kurz, Wolfgang, was fasziniert dich an der Person und am Wirken von Professor Röder?
Ja, ich habe Professor Röder über die V-Bank, über den Herrn Kiefer kennengelernt und war fasziniert von einem Podcast oder einem Webinar, was ich gehört habe, über den Umgang mit Krisen. Und wir haben im Moment sehr viele Krisen, die die Menschen verunsichern und auch dazu bringen, vermeintlich einfache Lösungen zu suchen. Und ich war sehr beeindruckt davon, wie er bestimmte Sachverhalte dargestellt hat, insbesondere den Punkt, dass die Geschichte komplett offen ist.
Und das mit einem Historiker zu besprechen, das ist interessant. Professor Röder, Sie sind Preisträger des Jürgen-Moll-Preises für, jetzt kommt's, verständliche Wissenschaft. Und Historikerkollege Hans-Peter Schwarz schrieb damals, hochbetagt, der war so in den 80ern, über Ihr Buch, über das wir auch heute sprechen wollen, ein erstaunliches Buch, ein erstaunlicher Autor. Seit Ralf Dahrendorf und Erwin Scheuch ist in der Bundesrepublik niemand mehr aufgetreten, der die gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen und moralischen Probleme unserer Gegenwart mit so viel Sinn für Empirie, Theorie und geschichtlichem Differenzierungsvermögen zu erörtern versteht. Also ein verständlicher Professor mit Empirie, das ist ja fast die eierlegende Wollmilchsau, oder?
Na, sagen wir mal so, ich finde, Unverständlichkeit ist nicht gerade ein Qualitätsmerkmal von Wissenschaft. Ich weiß schon, dass das oft der Fall ist. Das hat auch was mit so bestimmten Verhaltensweisen in der Wissenschaft zu tun. Je unverständlicher und komplizierter Sie sprechen, desto weniger angreifbar machen Sie sich. Aber je älter man wird, desto mehr emanzipiert man sich auch davon und fragt sich, was mache ich hier eigentlich? Und warum habe ich Geschichte studiert? Warum habe ich diese ganze wissenschaftliche Laufbahn in Geschichte hinter mich gebracht? Warum lehre ich das an der Universität? Ende ja nicht, um irgendein Museum zu bestücken, in dem man sich Dinge anguckt, die mit dem, was wir alles so tun und lassen, überhaupt nichts zu tun haben würden, sondern letztendlich, um die Gegenwart besser zu verstehen. Und insofern finde ich schon, dass wir als Wissenschaftler natürlich die Aufgabe haben, die Vergangenheit völlig möglichst vorurteilsfrei zu analysieren und Wissenschaft zunächst einmal auch um ihrer selbst willen zu betreiben, zugleich aber auch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Gesellschaft zurückzutransportieren. Und ich muss Ihnen sagen, zunächst einmal meinen Studenten die Dinge so nahe zu bringen, dass sie es auch verstehen, dass sie etwas mitnehmen können. Und meine Studenten werden dann ja auch irgendwann Lehrer und müssen in die Öffentlichkeit wirken. Und ich selbst tue es auch. Und die Dinge der Vergangenheit, die ich mir als Historiker angeeignet habe, so zu erklären, dass die Menschen, denen ich davon berichte, den Eindruck haben, das schafft für mich einen Mehrwert für das Verständnis der Vergangenheit und damit auch der Gegenwart. Das ist schon ein Anliegen, das ich habe. Und deswegen bin ich natürlich tief rot geworden, als ich diese Rezension von Hans-Peter Schwarz gelesen habe Und zugleich hätte er eigentlich nicht schöner bestätigen können, was ich als die Aufgabe, meine Aufgabe jedenfalls als Historiker betrachte.
Dann schauen wir noch mal gemeinsam rein in das Thema des Tages. Also Ihr Buch, um das es heute geht, eine kurze Geschichte der Gegenwart, das ist der Titel. Ein historischer Crashkurs über unsere heutigen Grundprobleme. Es geht um viele Dinge. Es geht um die Konfliktkonstellation, wie sie entstanden sind, woher sie kommen. Es geht unter anderem um den Aufstieg des Populismus und des Nationalismus in Europa und auch in den USA. Also insofern passt das wunderbar, dass Sie gerade dort in den USA weilen. Es geht um die Konsequenzen der Flüchtlingskrise. Es geht auch um die Auswirkung der Digitalisierung und der sozialen Medien auf die Politik. Und Sie betrachten auch die Entwicklung der Europäischen Union einschließlich des Brexit. Also wirklich, ja, Crashkurs, ein Rundumschlag. Insgesamt bietet dieses Buch, also eine kurze Geschichte der Gegenwart, einen klaren und prägnanten Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland seit 1900, jetzt kommt 89. Zusammengefasst, eine empfehlenswerte Lektüre für alle, die ein Verständnis für die jüngste Geschichte Deutschlands und Europas gewinnen möchten. Sie beginnen, Professor Röder, 1989, also mit der Wiedervereinigung Deutschlands. Wir drei fassen uns mal so zusammen als die, ja, vielleicht mit 60er Generation, kannten ja bis dahin nur das geteilte Deutschland, also zwei Deutschland, den Todesstreifen, Grenzkontrollen. Zum Beispiel das Mauermuseum am Checkpoint Charlie, also da kriege ich jetzt fast einen Kloß wieder in den Hals. Als Abiturient habe ich das Mauermuseum in Berlin tief bewegt besucht. Ich erinnere mich an die Stele von meiner Grundschule in Erlangen mit der Aufschrift Deutschland ist unteilbar. Ich habe das damals als Kind gar nicht so richtig verstanden. Was hat jetzt die Wiedervereinigung damals mit Ihnen angestellt als Student mit Anfang 20?
Ich war damals Student in Tübingen und an dem Abend, als die Mauer fiel, waren wir in einer Pizzeria in der Tübinger Altstadt und haben uns am nächsten Morgen entschieden, das kann uns alles nicht unberührt lassen, da müssen wir hin. Und dann haben wir versucht, mit meinem 40 PS starken VW Polo nach Berlin zu fahren, haben in Helmstedt kurz vor der Grenze noch einen Trabi abgeschleppt, den wir über den Mauerstreifen tatsächlich abgeschleppt und gefahren haben, weil nämlich, wenn ich den in dieser Schlange jedes Mal neu angefahren hätte, wenn man 3 Meter nach vorne fahren durfte, wäre meine Kupplung kaputt gewesen. Das war noch ein Riesenereignis. Aber wir sind dann nach der Grenze nicht weitergekommen, weil Dauerstau von Helmstedt bis Berlin war. Wir mussten dann wieder umkehren, aber wir waren immerhin bis dahin gekommen und hatten uns unvergessliche Erinnerungen mitgebracht. Das ist meine Erinnerung, dass ich damals, wie gesagt, nicht mal bis Berlin geschafft habe. Das war natürlich ein faszinierendes, ein prägendes Erlebnis. Aber einmal mehr, ich meine, Sie erinnern sich, damals war der Satz oder das Wort nicht nur des Tages, sondern der Wochen war Wahnsinn. Und diese Vorstellung, dass Dinge passieren, mit denen du nie vorher gerechnet hättest. Und dass das alles ganz, ganz schnell gehen kann. Das habe ich damals zum allerersten Mal so richtig hautnah erlebt. Insofern hat mich die Wiedervereinigung nicht nur insofern geprägt, als das natürlich für die deutsche Geschichte nach 1945 die große Zäsur ist und für die deutsche Geschichte während meiner Lebenszeit die große Zäsur ist, sondern eben auch im Hinblick darauf, was Geschichte eigentlich so alles anstellt und mit uns macht.
Ich kann mich erinnern, ich war damals in München. Wir sind ja fast ein Jahrgang, auch so Beginn meines Studiums, hatte Maschinenbau studiert. Und ich hatte mich gewundert, dass es relativ ruhig ist in München. Da war irgendwie vorher Fußball-Europameisterschaft gewesen und irgendjemand hatte gewonnen und ewige Autokorsos sind dann gefahren und haben gehupt und ja, und dann fällt die Mauer und es passiert erstmal gar nichts. Na gut, vielleicht München ist von Berlin doch sehr weit. Wolfgang, Nürnberg, du bist doch dann in der Mitte gewesen. Oder wo war, vielleicht war es noch gar nicht in Nürnberg, weiß ich jetzt gar nicht. Was hast du?
Ich war damals in Hannover und komme auch ursprünglich aus Hannover und bin aber dann nach der Wende nach Magdeburg gekommen. Und mich hat das dann fasziniert, die ersten Jahre dann bei der heutigen DZ-Bank beim Wiederaufbau von Bankstrukturen im Volks- und Raiffeisenbanksektor mitzuarbeiten. Und für mich war das eine sehr aufregende und spannende Zeit, weil man einfach vieles noch ja relativ unbürokratisch handeln konnte. Da gab es noch keine festgelegten Regeln, sondern das war alles noch im Aufbau begriffen. Und was mich fasziniert hat, die Leute waren überwiegend sehr, sehr dankbar für die Hilfen, die sie bekommen haben. Und ich muss im Nachhinein sagen, in welcher Geschwindigkeit wir das gemeinsam hinbekommen haben, das ist schon erstaunlich.
Wie ordnen Sie, Professor Rötter, jetzt diese Wiedervereinigung, die ja auch, ich merke das ja, für uns sehr emotional nach wie vor ist, obwohl es ja schon ein paar Tage her ist, wie ordnen Sie das historisch ein? Warum ist das epochal?
Auf innerdeutscher Ebene ist einen nie dagewesenen Vorgang eingeleitet, dass nämlich ein sozialistisches System in ein marktwirtschaftliches System transformiert wurde. Nicht nur in Deutschland übrigens, sondern in ganz Europa, denn das, was auf deutsch-deutscher Ebene passiert ist, gilt ja für die ostmitteleuropäischen Staaten ebenso. Diese unglaubliche Transformation von einer Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft bewältigen mussten. Und das, was Herr Jutz gerade angesprochen hat, ist ja etwas, was mir auch im Laufe der Zeit erst bewusst geworden ist. Da hat sich ja unglaublich viel verändert innerhalb weniger Jahre. Vor allen Dingen, da hat sich unglaublich viel verändert für die Ostdeutschen. Und das ist etwas, was mir als einem geborenen Wessi auch im Nachhinein erst, wenn überhaupt im vollen Umfang bewusst geworden ist, was das für die Menschen in Ostdeutschland eigentlich bedeutet hat. Das hat der Westen vollkommen unterschätzt, was es heißt, wenn sich ihre komplette Lebenswelt geradezu über Nacht vollständig ändert. Insofern glaube ich übrigens, dass die entscheidenden Probleme der Wiedervereinigung gar nicht so sehr auf institutioneller Ebene gelegen haben. Da konnte man nicht alles richtig machen. Man hat aber eine ganze Menge richtig gemacht. Das eigentliche Problem lag auf einer kulturellen Ebene, weil man im Westen irgendwie gemeint hat, es würde doch so weitergehen wie vorher und ziemlich wenig Verständnis dafür gehabt hat, dass im Osten nichts mehr so war, wie es vorher gewesen war und dass eine solche Transformation die Menschen, weiß Gott, nicht unberührt lässt. Das hat man in dieser westlichen Vorstellung, dass eigentlich alles doch so weitergeht wie bisher, da kommen halt nur ein paar dazu, das hat man vollständig unterschätzt.
Der klassische Besser-Wessi.
Ja, nicht nur der Besser-Wessi, auch der Nicht-Wissi. Also wissen Sie, man hat aus westlicher Perspektive, und das ging mir doch selbst auch so, man sagt, na komm, wenn so ein VEB oder so ein Betrieb zumacht, dann macht er halt zu, ist ja eh nicht rentabel. Das bedeutete aber für die Ostdeutschen ja viel mehr als nur ihren Job zu verlieren. Und selbst das war ja schon genug in einer Gesellschaft, in der es offiziell keine Arbeitslosigkeit gegeben hatte. Der Betrieb bedeutete für den Ostdeutschen aber die Gestaltung der Freizeit, des Urlaubs, der gesamten Lebenswelt. Das fällt alles über Nacht weg. Horrende Zahlen von Menschen haben ihren Job und damit ihre Lebenswelt verloren und mussten sich völlig neu orientieren. Und dann kommen Anforderungen auf dich zu, dass du dich versichern musst und du hast überhaupt keine Ahnung, was du da eigentlich machen musst. Wenn ich sehe, wie unsere Kinder als Studenten jetzt anfangen müssen, irgendwas weiß ich nicht, nur ein Konto zu eröffnen, sondern eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Das sind ja alles Dinge, die man alle neu lernen muss. Und das geht über Nacht und mit einem Riesenschlag plus dem, dass das, wo man bisher seine berufliche Wertigkeit hatte, das fällt alles weg, weil du über Nacht arbeitslos wirst. Das, was du bisher gemacht und gekonnt hast, das zählt auf einmal in diesem neuen System gar nichts mehr. Und das sind Erfahrungen, die Menschen natürlich nicht unberührt gelassen haben. Und diese Dimension hat man im Westen viel zu wenig gesehen, weil man ja auch richtigerweise, man hat ja auch Dinge aufgebaut und man hat ja auch blühende Landschaften geschaffen. Da ist ja auch wahnsinnig viel passiert. Vergleichen Sie doch mal die DDR mit den anderen postkommunistischen Staaten. Und wie gesagt, da ist auch viel passiert, aber für diese Dimension hat man wenig Bewusstsein gehabt und das geht weit über den Besser-Wessi letztendlich hinaus. Ich glaube, dass auch diese Art von Empathie gegenüber den Ostdeutschen, das ist es, was den Westdeutschen gefehlt hat, weil, und das ist das, was das Ganze auf internationaler Ebene prägt, der Westen den Fehler gemacht hat zu meinen, jetzt ist Ende des Ost-West-Konflikts, jetzt ist Ende des Kalten Krieges und jetzt werden alle demokratisch, jetzt werden alle westlich und dann sind alle glücklich. Die große Ironie der Geschichte ist, dass von Deutschland über Europa bis auf die internationale Ebene der Westen irgendwie vulgärmarxistisch gedacht hat, weil man gedacht hat, man macht jetzt in den früheren kommunistischen Staaten Marktwirtschaft, dann gibt's Wirtschaftswunder und dann werden das alles glückliche Westler. Und das hat eben so nicht funktioniert. Die Illusion des Westens von 1990 war, wie das Francis Fukuyama mit dem berühmten Titel formuliert hat, jetzt sei das Ende der Geschichte erreicht und jetzt werde alles westlich und dann wird alles gut. Und das hat man ein paar Jahre lang so denken mögen, aber dann hat sich eben herausgestellt, dass das so eben nicht stimmt. Was wir heute erleben, ist die Kombination aus Machtverschiebungen in den letzten 30 Jahren, aus politischen Entscheidungen und grundsätzlich aus unvereinbaren Ordnungsvorstellungen, weil wir heute erleben, dass Russland und China, zumal mit wachsender ökonomischer, politischer und militärischer Macht, nicht bereit waren, diese liberale westliche Ordnung, die sich 1990 ja tatsächlich durchgesetzt hatte, als Grundlage der internationalen Ordnung zu akzeptieren.
Was mir jetzt spontan einfällt, wir haben jetzt einen großen Sprung gemacht, von 89 zu jetzt, zu der Ukraine-Krise. Dazwischen gab es ja auch nochmal einen Einschnitt, den ich auch als epochal bezeichnen würde, und zwar den 11. September 2001. Da, wo ein anderer Teil der Welt auf einmal ja Amok gelaufen ist und dem Rest der Welt, allen voran den USA, den Krieg erklärt hat. Wie ordnen Sie das ein?
Ja, vor allen Dingen durch die Konsequenzen. Der 11. September hat die Amerikaner in einer Mischung aus globalem Allmachtsgefühl, enormer Kraft und Stärke auf der einen Seite und einem ins Hysterische gehenden Bedrohungsgefühl getroffen. Und die entscheidender noch als der 11. September, der vor allen Dingen global dadurch wirksam geworden ist, dass er immer natürlich genannt die Todesopfer, die dieser Tag gefordert hat, der vor allen Dingen so etwas wie globale Ikonen der westlichen Verwundbarkeit geschaffen hat. Ich meine, wie oft, wir haben ja ganz wenige Bilder im Kopf, die wir sofort ab Menschen auf der Mauer am 9. November 1989, dann die beiden rauchenden Türme in Manhattan. Das gehört ja zu diesen Ikonen. Entscheidend weltpolitisch aber ist die Reaktion darauf, nämlich der Krieg der amerikanischen Regierung gegen den Terror, von dem heute, und das fand ich sehr interessant hier in Washington, das wird in Washington ziemlich intensiv immer wieder diskutiert. Und egal, ob ich das in meinem Seminar mit meinen Studenten, die ja, ich sagte es vorhin schon, auch vieles aus dem Militär und machen nochmal so ein Mid-Career-Master. Das sind Leute, die waren in Afghanistan, im Irak stationiert. Und das ist ja super spannend, mit so Leuten im Seminar akademisch zu sprechen. Egal, ob sie mit denen sprechen oder ob sie akademisch sprechen. Die Amerikaner wissen mittlerweile sehr genau, dass sie mit dem Krieg gegen den Irak 2003 den entscheidenden weltpolitischen Fehler nach 1990 gemacht haben. Weil dieser Krieg, der geführt worden ist, für den es manche guten Gründe gab, aber nicht den Grund, den man offiziell weltpolitisch genannt hat, dass man mit diesem Krieg aber, der vor allen Dingen ohne Rücksicht auf die Folgen geführt worden ist, dass man mit diesem Krieg im Grunde den Mittleren Osten endgültig in Brand gesteckt hat und dass die amerikanische Politik vor allen Dingen globale Glaubwürdigkeit verloren hat. Das ist eigentlich die entscheidende weltpolitische Bilanz dieses 11. September und mehr noch, wie gesagt, des War on Terror. Ich würde sagen, die entscheidende Zäsur zwischen 1989 und heute ist weniger der 11. September 2001 als vielmehr das Jahr 2008, weil hier zwei Dinge zusammenkommen. Erstens nämlich die Weltfinanzkrise und damit die tiefe Erschütterung der Glaubwürdigkeit dieses westlichen marktwirtschaftlichen Modells des Washington-Konsenses von 1989-90, dieser Glaube an freie Märkte, dieser Glaube an ausgeglichene Haushalte und ein bestimmtes Set von Grundlagen politischer Ökonomie, das bricht 2008 in seiner Glaubwürdigkeit zusammen, vor allen Dingen dieser Glaube an möglichst unregulierte Märkte. Milton Friedman hatte gedacht, unregulierte Märkte sorgen für rationale Lösungen. 2008 hat man gesehen, unregulierte Märkte haben ziemlich viel Irrationalismus hervorgerufen, haben Blasen gebildet, die dann platzen und enorme Folgekräfte freisetzen. Also das hat auf der einen Seite dieses westliche marktwirtschaftlich-liberale Modell in seiner Glaubwürdigkeit erschüttert. Und das andere 2008 ist das erstmals militärische Vorgehen Russlands gegen Georgien. Das hat man so ein bisschen wegeskamotiert im Westen, weil der georgische Präsident sich da auch ziemlich blöd angestellt hatte. Aber das war der erste ganz große Vorbote, dass die Russen nicht mehr bereit sind, sich in diese internationale Ordnung zu fügen und dass sie stattdessen bereit sind, mit militärischer Gewalt dagegen vorzugehen. Und das markiert gerade aus der Sicht von heute die entscheidende internationale politische Zäsur.
Wolfgang, du bist ja auch ein Geschichtsspezialist. Du hast ja Geschichte Leistungskurs gemacht in der Schule. Wie hältst du es denn damit? Was sind denn deine Kenntnisse? Wie wichtig ist Geschichte für dich als jetzt Fachmann für Wirtschaft und Börse?
Für mich war Geschichte immer faszinierend, weil es was mit Menschen zu tun hat und ich immer wieder erstaunt war, welche Entwicklung es gegeben hat. So zu der Zeit, wo ich Geschichte Leistungskurs hatte, hatten wir hauptsächlich die Themen um die Weimarer Republik und das Thema Imperialismus. Das waren so diese beiden Schwerpunktthema. Und ich finde das faszinierend, wie stark sich gewisse Parallelitäten von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg jetzt eben wieder aufgetaucht sind und wie nach dem Ersten Weltkrieg dieses System innerhalb von kurzer Zeit verfallen ist und dann sich eine Republik aufgebaut hat, die aber letzten Endes vielleicht auch aufgrund ihrer Struktur zu wenig Chancen hatte, sich durchzusetzen. Und ich möchte vielleicht nochmal den Sprung in die heutige Zeit machen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Europa irgendwie zerteilt war und habe in der Europäischen Union eine große Chance gesehen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass der große Kardinalfehler bei der Europäischen Union der ist, dass man 1870, 71 bei der Gründung des Deutschen Reiches erst eine politische Einigung hatte und dann eine Währungsunion gemacht hat. Und heute hat man es umgekehrt gemacht. Man hat erst den Euro eingeführt, die Währungsunion, und die politische Einigung darauf gehofft, dass die irgendwann mal erfolgt durch verschiedene Erweiterungen. Und diese Parallelen von damals und heute, die sehe ich schon und die stimme ich auch ein Stück weit bedenklich. Und wir hatten ja vorhin auch das Thema Russland. Ich glaube, dass eine richtige europäische Einigung nur dann auch eine Chance hat, wenn auch Russland in irgendeiner Weise mit einbezogen worden wäre. Und ich glaube, dass es da auch ein Zeitfenster gab, wo Russland dann auch in einer gewissen Art und Weise offenbar, aber das kann man vielleicht auch kontrovers diskutieren. Mhm. Auf alle Fälle hat sich jetzt wieder die Spaltung vertieft zwischen Ost und West, nur jetzt eben dann mit Russland und China.
Du hattest ja eingangs gesagt, als ich dich vorgestellt hatte, dass dich fasziniert die Erkenntnis aus diesem Buch, über das wir jetzt sprechen, wo auch die Überschrift immer wieder sind, also diese kurze, diese kleine Geschichte unserer Gegenwart, dass Geschichte völlig offen ist. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Ist das nicht ein Stück weit banal? Geschichte ist offen. Wir wissen ja nicht, was morgen passiert. Wir sprechen zwar ständig über den DAX. Wo steht er morgen? Wo steht er am Ende des Jahres? Aber wissen tun wir es ja nicht.
Richtig. Und ich finde, wir verschwenden auch unsere Zeit mit diesen Dingen. Also ich habe lange aufgehört, ständig mir darüber Gedanken zu machen, wo der DAX morgen oder übermorgen steht oder was mit irgendwelchen Tagesdingen sind, sondern wir haben ein Modell entwickelt, das quantitativ funktioniert und wo wir uns überlegen, wenn beispielsweise Aktienkurse um 20% oder 25% fallen, dann bedeutet das letzten Endes im Umkehrschluss, dass die Finanzierungskosten für Unternehmen gestiegen sind und dann kaufen wir zu. Das heißt, wir haben uns heute überlegt, was wir machen, wenn die Kurse um 20% steigen, beziehungsweise wenn sie um 20% fallen und wie wir dann entsprechend agieren. Und ich habe aufgehört, in irgendwelchen Prognosen zu denken und die Depots darauf auszurichten, weder auf Prognosen auf Aktienseite noch auf den ganzen Themengebieten, wie sich also bestimmte Branchenfonds oder bestimmte Dinge dann ändern, weil ich gemerkt habe, dass das zu nichts führt. Wir kommen immer zu spät und die Prognosen für die Zukunft treffen eigentlich nie ein. Wir brauchen also ein anderes Modell in der Vermögensverwaltung als dieses Prognose- oder prognosegetriebene Modell.
Aber trotzdem ist es doch möglich, Frage an Sie beide, aus der Geschichte, aus der Historie irgendwo zu lernen und aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Aber warum ist das offensichtlich so schwierig? Ich denke jetzt auch an den Krieg in Europa mit seiner kaltschnäuzigen Brutalität und Propaganda, die versucht, aus Opfern Täter zu machen. Ja, das gab's ja schon einmal. Worin liegt denn das?
Also jetzt muss ich zunächst einmal sagen, dass ich Herrn Jutz nur beglückwünschen kann zu der Haltung, die Sie gerade skizziert haben, weil Sie sich damit tatsächlich von einem großen Teil der Menschheit abheben, die nämlich seit Anfang der Menschheit an nicht davon abkommt, den ältesten Fehler der Menschheit wieder und wieder und immer wieder zu machen. Nämlich aus den unmittelbar zurückliegenden Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit in der Gegenwart Prognosen für die Zukunft zu gewinnen. Das machen und machen und machen wir immer wieder. Da kommt man offensichtlich menschlich nicht davon weg. Wir sprachen vorhin über diese Erfahrung von 1990. Das ist im Grunde genau dasselbe. Diese Erwartung vom Ende der Geschichte ist eine Verlängerung der jüngsten tollen Erfahrungen von 1989, 90, dass diese kommunistisch-diktatorischen Regime überwunden werden. Und die Vorstellung ist ja, das geht jetzt so weiter und jetzt kommt das Ende der Geschichte im Sinne einer strahlenden, glänzenden Zukunft. Also extrapoliert man die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit in die Gegenwart. Dasselbe tun wir jetzt im Moment auch wieder und sagen, das ist ja ganz furchtbar. Wir erleben ganz furchtbar viele Krisen und erwarten von daher, dass das so weitergeht und dass die 20er Jahre ein Jahrzehnt der Krisen werden. Hat man Anfang der 1980er Jahre auch gesagt, hat man gesagt, dieser zweite kalte Krieg, der NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenraketen, die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion, das, was man damals die Eurosklerose nannte, das wird alles so weitergehen. Und was kommt nach 1985, wenige Jahre später, auf der einen Seite ein neuer Aufschwung der europäischen Integration und auf der anderen Seite mit Michail Gorbatschow und Ronald Reagan innerhalb weniger Jahre weitreichende Abrüstungsvereinbarungen, die friedliche Revolution und etwas ganz anderes, als man 1982 als Zukunft erwartet hätte. Insofern können Sie sagen, ja, dieser Satz, wenn ich jemandem sage, Geschichte ist radikal offen, der ist so banal. Wenn Sie aber das Jahr 1982 mit dem Jahr 1989 vergleichen und sehen, was da einfach dazwischen mal liegt und niemand erwartet hätte, dann ist das so von der historischen Bilanz her nicht mehr so banal, nicht wahr? Und insofern kann ich nur sagen, ist das wirklich klug, so zu denken und sich dieser radikale Offenheit der Geschichte als mentale Disposition klarzumachen. Nur dann wird man wirklich handlungsfähig und entgeht diesen Fallen dieser kurzfristigen, fehlgeleiteten Prognosen. Das heißt aber, insofern haben Sie natürlich Große auch vollkommen recht. Das heißt natürlich nicht, man könnte ja im Umkehrschluss sagen, ja, da brauche ich auch keine Geschichte, wenn sowieso alles offen ist. Es ist ja richtig zu sagen, Geschichte wiederholt sich nicht, aber Geschichte reimt sich. Und wir können aus der Geschichte Konstellationen erkennen, die uns helfen, die Gegenwart besser zu verstehen. Weil Sie vom Krieg sprachen, ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wo man auf der einen Seite aufpassen muss, dass man Kurzschlüssigkeiten entgeht, auf der anderen Seite aber aus der Geschichte Weisheit für die Gegenwart gewinnen kann. Die Verhaltensweise gegenüber Putin, unsere Politik, bemisst sich historisch gesehen vor dem Hintergrund der Vorgeschichte der beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert. Die halten für uns aber ganz unterschiedliche Lehren bereit. Die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, Sie hatten vorhin angesprochen, diese Entwicklungen vor 1914. Die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs hält für uns die Lehre bereit, wenn es zu einer Krise kommt, handle nicht überstürzt. Versuche erstmal dein Gegenüber zu verstehen, bleib im Gespräch, versuch eine Verhandlungslösung zu finden und den großen Konflikt zu vermeiden. Hätte man das 1914 getan, hätte man der Welt und der Geschichte den Ersten Weltkrieg erspart und das wäre eine Menge wert gewesen. 1938, 39 sieht die Sache aber anders aus. Gegenüber Hitler wäre es richtig gewesen, einem expansionswilligen Diktator gegenüber frühzeitig sehr konsequent ein Stoppschild aufzustellen und mit aller Konsequenz zu reagieren. Das heißt, und das ist das Verwirrende, die Vorgeschichte von 1939 erteilt uns eine ganz andere Lektion als die Vorgeschichte von 1914. Dennoch ist das Ganze nicht wertlos, weil dieses Verhalten von 1914 war eine Zeit lang Putin gegenüber sicherlich richtig. Ich habe übrigens in der ersten Auflage meiner Geschichte der Gegenwart 2015 noch geschrieben, Angela Merkel hatte keine Vision, aber sie hätte vielleicht den Ausbruch des Ersten Weltkriegs verhindert. In der zweiten Auflage habe ich dazu geschrieben, aber nicht des zweiten. Und das sehen wir heute, und so können wir auch die Politik Merkels bemessen. Merkel war relativ gut darin, zu moderieren und zu versuchen, die Dinge nicht zur Explosion kommen zu lassen. Aber sie war schlecht darin, die Konsequenz zu ziehen und zu erkennen, dass Putin nicht mehr 1914 galt, sondern 1938, 39 galt. Und das markiert die epochalen Versäumnisse der deutschen Politik nach 2014. Und ich glaube, wenn wir jetzt gerade so diskutieren, hilft uns das schon nochmal, die Perspektive zu weiten und zu eröffnen auf diese Geschichte der Politik im Umgang mit Russland, von der wir wiederum eines sagen müssen, und das finde ich, vermittelt uns die Historie schon sehr deutlich. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat am 24. Februar 2022 gesagt, wir seien in einer anderen Welt aufgewacht. Nein, wir sind nicht in einer anderen Welt aufgewacht. Wir sind exakt in derselben Welt aufgewacht wie am Tag zuvor. Die Deutschen sind nur aus ihren Träumen gefallen. Das war der entscheidende Unterschied. Und ein Blick in die Geschichte hätte uns Deutschen klar gemacht haben können, dass die Welt nicht so ist, wie die Deutschen sie gerne hätten. Das ist das entscheidende Problem der Deutschen im Umgang mit der Geschichte.
Sie haben das Buch nochmal überarbeitet. Erschien 2015, der vollständige Titel 21.0, eine kurze Geschichte der Gegenwart. Wie gesagt, das haben Sie es aktuell nochmal angefasst, ist jetzt in diesem Jahr rausgekommen. Die Druckerschwärze ist eigentlich noch gar nicht so richtig trocken. 21.1, eine kurze Geschichte der Gegenwart. Warum haben Sie sich die Arbeit nochmal gemacht, beziehungsweise welche Erkenntnisse sind dann hier eingeflossen in der Neufassung?
Also zunächst einmal ist die Erklärung dafür fast schon peinlich banal, aber es ist auch Good News. Es war schlicht und einfach so, dass die letzte Auflage, ich glaube die fünfte oder wievielte, war jetzt vollständig ausverkauft. Und der Verlag sagte, ja, wir wollen jetzt aber irgendwie dann doch das Buch gerne im Bestand halten. Nur, ich hatte schon eine leichte Modifikation 2017 gemacht. Nur Sie können im Jahr 2023 doch kein Buch mit dem Titel der Geschichte der Gegenwart verkaufen, wo Sie im Sachregister nicht einmal unter C sowas wie Covid finden. Also einfach neu drucken ging nicht, aber wir wollten es auch gerne in Bestand halten und insofern gab es nur die Möglichkeit, das Buch komplett neu zu schreiben, was natürlich ein ziemlich unziemlicher Aufwand gewesen wäre, oder es gründlich zu überarbeiten und zu aktualisieren. Dafür haben wir uns entschieden. Und das hat mir großen Spaß gemacht, weil ich mich immer gefragt habe, was hat sich gegenüber der Auflage von 2015-17 eigentlich in den letzten Jahren so verändert, dass es unseren Blick auf die Gegenwart und die Geschichte wirklich nachhaltig verändert. Und es sind vor allen Dingen drei Entwicklungen, die unsere letzten Jahre und damit den Blick auf unsere Zeit deutlich verschieben. Über das erste haben wir jetzt schon relativ lange gesprochen. Das ist das Ende dieser internationalen Ordnung von 1989-90. Das ist wirklich ein grundlegender, dramatischer Vorgang auf der globalen, auf der weltpolitischen Ebene. Das zweite ist die Art und Weise, wie das Thema Klima die politische Agenda bestimmt hat und wie das Thema Klima auf dieser politischen Agenda nach oben gestiegen ist. Wobei ich auch da glaube, können wir gerne drüber sprechen, dass die historische Perspektive auf Energiepolitik uns das, was wir im Moment diskutieren, einordnen und in eine Perspektive setzen kann, in der wir das Ganze deutlich besser verstehen können. Denn wenn wir von Energiewende sprechen, muss man schon sagen, reden wir von etwas, was es so höchstens einmal gegeben hat, nämlich mit der Wende hin zu fossilen Energien im 18. Jahrhundert. Aber selbst da ist es weder weniger eine Energiewende gewesen, in dem Sinne, dass man die Energieversorgung vollständig umgestellt hätte, sondern mehr eine Energieergänzung. Aber das wiederum ist die entscheidende Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert gewesen, dass es immer wieder neue zusätzliche Energieträger gegeben hat. Also zunächst die Kohle, dann Gas, dann Öl, was ja erst im späten 19. Jahrhundert als Energieträger wirklich entdeckt worden ist, dann die Kernenergie. Es hat immer nur Ergänzungen gegeben. Insofern ist diese Vorstellung, jetzt primär auf erneuerbare Energien umzustellen, etwas zutiefst Unhistorisches, und ich bezweifle massiv, dass das letztendlich auch aus der historischen Perspektive heraus wirklich realistisch ist. Was aber heißt, dass wir ganze Volkswirtschaften, insbesondere die deutsche, nach einem Muster umstellen, bei dem es historisch massive Zweifel gibt, dass das wirklich realistisch ist. Also insofern haben wir es hier mit einer dramatischen Situation zu tun, wo wir, glaube ich, aus historischer Perspektive heraus informierte Argumente vorbringen können, um Dinge hier ziemlich grundlegend anders zu machen, als wir das im Moment mit hoher ideologischer Verpackung im Moment so tun. Also das zweite ist das Thema Klima und das dritte ist das Aufkommen von neuen Kulturkämpfen, die man in Deutschland in der Politik immer mal gerne so leugnet und sagt, gibt es nicht, haben wir doch nicht. Gibt es wohl, haben wir sehr wohl. Und in der internationalen Sozialwissenschaft ist schon lange die Rede von einer stillen Revolution seit den 70er Jahren, die über bestimmte Wege hin zur modernen Identitätspolitik und auch der Klimabewegung geführt hat und die auf der anderen Seite eine Gegenbewegung nach sich gezogen hat, die sogenannte stille Gegenrevolution, die sich in einem Populismus niederschlägt, wie wir ihn in vielen westlichen Gesellschaften finden. In den USA, in anderen westlichen Gesellschaften ist das schon ausgeprägter als in Deutschland. Aber diese Tendenzen erleben wir auch in Deutschland. Das Ende der Ordnung von 1990, die Prominenz des Themas Klima und die neuen Kulturkämpfe, das sind die großen Tendenzen, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt haben.
Was macht das dann mit uns Menschen, um das nochmal auf den Punkt zu bringen? Was macht eine Klimadebatte, eine Corona-Debatte, eine Flüchtlingsdebatte mit unserer Gesellschaft, zumal diese ganzen Debatten in den sogenannten sozialen Medien hauptsächlich geführt werden und dort eigentlich weniger als Debatte, mehr als gepflegte Stammtischkeilerei.
Gepflegt? Also so gepflegt, glaube ich, ist diese Keilerei gar nicht. Sie haben damit natürlich ein weiteres ganz grundsätzliches Problem angesprochen, nämlich das Problem der demokratischen Öffentlichkeit. Diese demokratische Öffentlichkeit hat ein Problem von zwei Seiten her. Die sozialen Medien haben sie genannt und es ist uns bisher nicht gelungen, in den sozialen Medien, mit den sozialen Medien, über die sozialen Medien Regeln eines öffentlichen Diskurses zu finden, die der demokratischen Auseinandersetzung wirklich gerecht werden würden. Denn was ist der Vorteil von Demokratie? Ja, nicht ihre Effizienz. Das können autokratische Systeme, das kann China, das kann Russland letztendlich besser. Die Idee der Demokratie ist, dass wir durch den Wettstreit der unterschiedlichen Meinungen zu besseren Lösungen kommen, weil wir hoffen, dass im Wettbewerb der Meinungen sich das bessere Argument durchsetzt. Das ist ein alter Glaube, der im Grunde auf die athenische Demokratie zurückgeht und der uns treibt bei unserer Vorstellung von Demokratie. Aber jetzt haben Sie gesagt, die sozialen Medien sind das eine Forum, wo das nicht so stattfindet, wie das gerne wäre, weil der Shitstorm im Grunde das gepflegte Argument ersetzt hat. Aber wir haben auch erlebt, dass das in der öffentlichen Debatte Schaden genommen hat, weil sich die öffentliche Debatte polarisiert hat, übrigens nicht nur in Deutschland. Aber in Deutschland ist es nicht zuletzt Angela Merkels Alternativlosigkeit gewesen, die angefangen hat, diese demokratischen Regeln auszuhebeln, in der wir sagen, es ist die Vielzahl der Meinungen und der Argumente und der Wettbewerb der Argumente, der zählt, sondern Alternativlosigkeit heißt doch, ich habe hier eine wie auch immer begründete Wahrheit und über die wird nicht diskutiert. So hat Angela Merkel regiert. Und letztendlich finden Sie das heute bei den Grünen auf der einen Seite, die diskutieren doch, weil wir gerade von der Klimapolitik sprachen, die diskutieren die Argumente doch nicht mehr. Und den historischen Vorbehalt gegen die Energiewende, den ich gerade vorgebracht habe, den wird man doch in der politischen Öffentlichkeit, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, ganz schnell als irgendwas moralisch Unzurechnungsfähiges, als Klimaleugnung, als Klimaverharmloser, was weiß denn ich, was kaputt machen und zack, brauchen Sie über das Argument nicht mehr zu diskutieren. Wenn Sie als Rassist, als Klimaleugner oder sonst was moralisch gebrandmarkt werden, dann brauchen Sie nicht mehr zu diskutieren. Das Ganze gilt aber auf der rechten Seite doch ganz genauso. Die populistische Rechte kennt da auch nur eine Wahrheit. Ihre eigene, die ist im Zweifelsfall irgendwie verschwörungstheoretisch angehaucht. Und das heißt, linksgrüner Dogmatismus und rechte populistische Verschwörungstheorien haben eines gemeinsam, dass sie diese demokratische Debatte, wo wir über unterschiedliche Positionen argumentativ streiten, dass sie die nicht wollen. Und diese Konstellation plus die sozialen Medien, das ist eine wirkliche Bedrohung für die Demokratie. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass in den Krisen, von denen Sie vorhin ja eingangs sprachen, dass wir diese Krisen lösen können mit der deliberativen, argumentativ kompetitiven westlichen Demokratie, aber nur dann, wenn wir dieses System in seinen Stärken stark machen. Ich glaube auch, dass das die entscheidende Herausforderung unserer Zeit ist, diese westliche Demokratie mit ihrem Muster, das ich gerade beschrieben habe, von innen heraus wieder stark zu machen, zum Leuchten zu bringen. Nichts hat mich so fasziniert wie das lange Telegramm von George F. Kennan aus dem Februar 1946 aus Moskau, wo er nach Washington schreibt, mit Stalins Sowjetunion wird keine Kooperation möglich sein. Wir müssen auf der einen Seite eine Politik der äußeren Stärke entwickeln. Noch wichtiger aber ist die innere Stärke. Jedes Problem, das wir mit unserer Demokratie von innen heraus lösen, ist in diesem neuen Systemwettbewerb wichtiger als 1000 politische Kommuniqués. Und ich glaube, dass diese Wiederbelebung der westlichen Demokratie das entscheidende Gebot der Stunde ist, um die westlichen Demokratien in diesem neuen Systemkonflikt, den wir haben, machen wir uns nichts vor, um diese westlichen Demokratien zu behaupten in dieser Auseinandersetzung.
Also ich wollte nochmal unterstreichen, also diese gepflegte Stammtischkeilerei, mit der ich hier eingestiegen bin, das wollte ich doch als Oxymoron verstanden wissen. Wer soll denn das leisten, was Sie jetzt gesagt haben? Diese Debatte, diese Debattenkultur, sind es die Experten wie Sie, die uns hier die Argumente geben? Ist es die Politik, die meiner Meinung nach zu oft versagt hat in ihrer Kommunikation? Sind es wir alle, die Bürger? Wer kann da zusammenarbeiten?
Ich gehe mal vom Ausschlussverfahren aus. Die Politik hat ein Rekrutierungsproblem. Erleben wir ja allenthalben. Dass Leute, die wirklich sich engagieren, die wirklich qualifiziert sind, viel zu wenig sich politisch engagieren. Wo haben wir denn die Unternehmer, den Selbstständigen, die Leute, die mitten im Leben stehen und zugleich in die Politik gehen? Wir haben Berufsparlamente von Parlamentariern, die im Grunde direkt von der Universität, möglichst auch noch ohne Hochschulabschluss, mittlerweile in die Politik und in politische Ämter gehen und Politik machen, ohne das Leben zu kennen. Wir haben da ein wirkliches Rekrutierungsproblem, das aber nicht nur an den Studienabbrechern in der Politik liegt, sondern auch an denen, die nicht in die Politik gehen. Was die Experten angeht, glaube ich, ist die Meinung und der Rat von Experten wichtig. Aber wir müssen auch das mit einem großen Ausrufezeichen versehen, denn die Vorstellungen von Expertenherrschaft, die wir wahlweise in der Pandemie oder in der Klimapolitik erleben, die ist natürlich nicht demokratisch. Die Vorstellung, dass Experten hier hingehen und sagen, ich habe hier das Argument und das ist wieder alternativlos und die Politik macht jetzt bitteschön das, was die Experten sagen, hat mit demokratischer Politik nichts zu tun. Expertenherrschaft ist eine ziemlich gefährliche Sache. Experten sollen Argumente beibringen, aber Politik entscheiden muss die politische Öffentlichkeit. So, und jetzt komme ich wieder an den Punkt, es sind wir alle. Es ist die Vorstellung der Bürgergesellschaft. Das ist aber auch das, was im Zentrum der modernen westlichen bürgerlichen Gesellschaft liegt. Die Vorstellung, dass es nicht irgendwelche Monarchen sind oder irgendwie von außen eingepflanzte Entscheidungsträger, sondern die Demokratie sagt, wir entscheiden das alle selbst, aber dann müssen wir alle auch dieses Wir eben sein. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass sich die Bürger in der bürgerlichen Demokratie engagieren und dass sie sich einbringen. Wie hat man schon in der frühen Neuzeit gesagt, was alle angeht, muss von allen entschieden werden. Von allen entschieden werden heißt aber eben auch, dass man sich politisch engagiert. Und wir sprachen ja eingangs über die Frage des Historikers in der Öffentlichkeit. Ich gebe mir Mühe, meine Dinge, die ich als Historiker meine, zu erkennen, in die Öffentlichkeit zu tragen, um damit Argumente in die öffentliche Debatte einzuspeisen. Und zugleich sage ich, als historisch informierter Bürger bin ich auch Bürger, der mit den historischen Informationen in diese bürgerliche Gesellschaft hineinwirken möchte. Und deswegen habe ich gesagt, man muss weg von diesem ewigen, das hören Sie doch auch in dem Bürgertum ständig, dieses ewige, man müsste, man könnte, man sollte. Mhm. Und für mich entscheidend ist zu sagen, man muss wegkommen von diesem, man müsste, man könnte, man sollte. Und deswegen war die Gründung, Sie haben ja unsere Denkfabrik Republik 21, neue bürgerliche Politik angesprochen. Das war für mich eben auch der Anschluss zu dem, wir machen es jetzt. Das war unsere Vorstellung, mit der wir unsere Denkfabrik für bürgerliche Politik gegründet haben.
Gab es sowas schon mal in der Historie, in der Vergangenheit? Gab es Systeme, die dieser Bürgergesellschaft vielleicht sehr nahe gekommen sind?
Naja, die Bürgergesellschaft ist ja der historische Clou seit dem 18., 19. Jahrhundert. Wissen Sie, das Großartige an dieser Bürgergesellschaft ist, dass der Stand und die Position des Einzelnen in der Gesellschaft nicht bestimmt wird durch Herkunft oder soziale Kaste, sondern zumindest vom Ideal her von individueller Qualifikation, Bildung, Beruf und freiem Willen. Das heißt, du kommst nicht auf diese Welt und du bist der Sohn eines Landarbeiters und wirst das ewig bleiben. Oder der Sohn eines Adligen und du wirst ewig in der Sänfte durch die Geschichte getragen werden. Sondern du bist es selbst und hast es selbst in der Hand, in dieser Gesellschaft das zu werden, was du werden möchtest. Das ist doch ein irres Ding. Das war das historisch Neue im 19. Jahrhundert. Das ist der Kern der bürgerlichen Gesellschaft. Die aber besagt, es gibt nicht den König und den Adligen, der bestimmt, was zu tun ist, sondern die Gesellschaft, die sich selbst reguliert. Und das ist eigentlich eine großartige Sache. Das hat sich, und das finde ich, ist nach wie vor das historische Leitbild schlechthin. Das hat sich historisch durchgesetzt mit den parlamentarischen Demokratien in Europa im 19. und im 20. Jahrhundert. In den USA nochmal ganz anders. Man fährt durch das Land und denkt immer, was ist hier eigentlich so anders? Ja klar, hier stehen keine Schlösser herum, weil es hier keinen Adel jemals gegeben hat. Und diese Idee, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden, war immer schon ein Ideal, das nicht sehr realistisch war und nicht jedem offen stand. Aber es ist immer ein Ideal gewesen. Und dieses Ideal der bürgerlichen Gesellschaft, wie gesagt, ist nie vollkommen gewesen, aber ist immer in diesen westlichen Gesellschaften viel weiter realisiert worden, als es jemals in der Geschichte in Russland, in China oder wo auch immer der Fall gewesen ist. Und dieses Ideal ist für mich und sollte für uns die große Verpflichtung sein. Das ist, finde ich, nach wie vor das Beste, was die Weltgeschichte hervorgebracht hat. Und diese bürgerliche Demokratie, die auf Wettbewerb, Individualismus, Freiheit, Pluralismus in Verbindung mit Gemeinwohl setzt, nochmal, ist für mich nach wie vor das Beste, was die Weltgeschichte hervorgebracht hat. Und es ist allen Aufwand wert, sich dafür zu engagieren.
Also Wolfgang Jutz vor Präsident sozusagen, Wolfgang, oder?
Ja, das, was ich als Herausforderung empfinde, ist, dass, glaube ich, im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert die Generationen einfach jünger waren und auch diesen starken Gestaltungswillen hatten. Und ich hoffe, dass uns der nicht verloren geht. Im Moment habe ich eher das Gefühl, dass unsere Gesellschaft dabei ist, bestimmte Dinge zu bewahren und zu erhalten, vor allen Dingen den Wohlstand und das, was wir erreicht haben, zu bewahren und zu erhalten. Und dass die Herausforderung darin besteht, eine neue Vision von dem zu entwickeln oder eine neue Perspektive für das zu entwickeln, was wir gestalten wollen. Und das fehlt mir ein ganzes Stück weit, denn in einer alternden oder in einer älteren Gesellschaft gibt es eben halt andere Werte, die für die jüngeren Leute dann eben schwieriger sind. Und von daher sehe ich schon ein Generationenthema auf uns zukommen.
Mhm. Professor, da vermutlich schreiben Sie schon an der nächsten Überarbeitung. Ich weiß nicht, wie lange wir da drauf warten müssen. Also vielleicht 21.2, eine dann nicht mehr ganz so kurze Geschichte der Gegenwart. Was ist denn zurzeit so das wichtigste Projekt, Ihr wichtigstes Anliegen?
Also wann 21.2 geschrieben wird, das hängt von Ihren Hörern ab, Herr Groß. Wenn die Auflage, die jetzt neu erschienen ist, wenn die Ratzeputzer ausverkauft ist, dann wird der Verlag wahrscheinlich wieder mit der Frage auf mich zukommen. Aber auch da liegt es nicht in meiner Hand, sondern in der Hand der Käufer dieses Buches. Und wie gesagt, wenn Sie 21.2 wollen, dann animieren Sie alle Ihre Hörer, dass Sie mindestens ein Exemplar von 21.1 kaufen. Ich bin aber ganz froh, wenn es nicht ganz so schnell geht, denn ich möchte ja gerne auch noch was anderes machen. Und ich mache im Moment drei Dinge. Ich arbeite an einem großen Aufsatz und verbringe damit hier in Washington auch viel intellektuelle Zeit über die Frage, warum ist diese Ordnung von 1989, 90 eigentlich gescheitert und hätte sich das verhindern lassen. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe ein großes Buchprojekt vor mir, mit dem ich auch die nächsten Jahre zubringen möchte, das globale Erbe Europas. Ich möchte jenseits dieser Apologie, dass der Westen die glänzende Zukunft für alles sei und auf der anderen Seite dieser Verdammnis des Postkolonialismus, der sagt, der Westen hat nur Unterdrückung und Ausbeutung über die Welt und Diskriminierung gebracht. Jenseits dessen möchte ich eine Geschichte schreiben über die Frage, was hat Europa in seinen Begegnungen mit der Welt eigentlich gebracht und was hat es ihr genommen? Da möchte ich mich gerne differenziert mit auseinandersetzen. Das soll mein nächstes großes Buchprojekt werden. Und ansonsten haben wir ja schon davon gesprochen, dass ich als Bürger, historisch informierter Bürger mit einigen Gleichgesinnten zusammen die Denkfabrik Republik 21 neue bürgerliche Politik gegründet habe. Und wir merken, dass es dafür eine riesige Nachfrage und einen immensen Zuspruch in der Bevölkerung gibt, was uns auch sehr viel Ermutigung und Hoffnung gibt, dass der Bedarf einfach da ist. Und insofern möchte ich aus diesem bürgerlichen Engagement heraus unsere Republik 21 weiter etablieren. Und ich werde ja als Professor bin ich ja Beamter. Und im fortgeschrittenen Alter werde ich als Beamter hier noch zum politischen Start-up-Unternehmer. Das hält für mich auch ganz neue Erfahrungen bereit, mit denen ich bisher nicht so gerechnet hatte. Und auch da ist die Geschichte völlig offen. Ich stehe großen Mund und mit großen Augen und offenem Mund davor, wie sich unsere Denkfabrik im Moment entwickelt und wie viel Zuspruch sie findet. Ich freue mich darüber wie ein Kind und freue mich darüber, dass wir unsere Denkfabrik weiterentwickeln können. So, und damit muss ich ganz ehrlich sagen, dann noch mit meiner Professur in Mainz und der Gastprofessur in Washington, die jetzt allerdings in 2 Wochen zu Ende geht, da bin ich schon ganz ordentlich beschäftigt damit.
Ein Professor, der nicht nur dafür einen Preis bekommen hat, dass er verständlich argumentiert und lehrt, sondern wir lernen Sie auch kennen als einen Professor, der durchaus anpackt, also der Theorie und Praxis zusammenbringt. Ja, und damit schließt sich auch irgendwo der Kreis. Und da haben wir schon wieder die Erkenntnis, ein Oxymoron gefunden zu haben, eine kurze Geschichte der Gegenwart. Das ist auch ein Widerspruch in sich. Wir haben jetzt eine Stunde darüber geplaudert und ich glaube, wir könnten noch bis Weihnachten sprechen. Und ich spreche jetzt nicht von Weihnachten 2023. Ein erstaunliches Buch und ein erstaunlicher Autor. Professor Andreas Rötter. Recht herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Podcast Investiere in dein Leben und herzliche Grüße nach Washington und einen guten Rückflug.
Herr Groß, es war mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank.
Wolfgang, auch dir herzlichen Dank, dass du uns Professor Rötter hier ans Mikrofon geholt hast. Es war ein sehr lebhaftes, ein sehr erhellendes Gespräch und es bleibt nicht nur hängen, liebe Hörer, kauft euch dieses Buch, lest euch das durch, sondern wir haben hier einen Menschen, der sich Gedanken macht, der Historie und Gegenwart zusammenbringt und die Lösung der gegenwärtigen Probleme liegt letztendlich bei jedem Einzelnen von uns. Danke dir, Wolfgang.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Herrn Professor Rötter und auch bei dir, Andi. Und ich merke halt, dass diese Podcasts Menschen weiterbringen und dass sie uns zum Nachdenken anregen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Dann bedanke ich mich auch bei unseren Hörern. Ich hoffe, Sie sind gut unterhalten worden. Sie nehmen auch viel Denkanstöße mit in Ihren Alltag und freue mich auf die nächste Ausgabe unseres Podcasts Investiere in dein Leben. Dankeschön und bleiben Sie gesund.
Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in dein Leben.